Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. An welchen Orten kann ich Gott begegnen? Das ist diese Frage, die wir wieder heute nachgehen. Es gibt bestimmte Orte, wo ich eine ganz besondere Gotteserfahrung machen kann. Und um diese Orte geht es heute. Es geht um Wallfahrtsorte. Heute nehmen wir einen ganz besonderen Wallfahrtsort in den Blick. Es ist Santiago de Compostela. Wo das liegt, was es damit auf sich hat und so weiter, das erfahren Sie jetzt hier. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ist er mit uns telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, ich grüße Sie.
Santiago de Compostela, ein Name, der vielen Menschen geläufig ist, aber wir wissen gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Was ist das ganz genau?
Ja, wenn man einfach erstmal den Namen nimmt, Santiago de Compostela, das ist eine Stadt in Spanien, die hat 95.397 Einwohner, Stand 2011. Und das ist natürlich ein ganz berühmter Wallfahrtsort, zu dem jedes Jahr viele Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen unterwegs sind. Und die Stadt im Norden Spaniens ist das Ziel des Jakobusweges. Und der ist ja natürlich auch vielen bekannt und bis in unsere Zeit, über viele Jahrhunderte, haben sich Menschen dorthin auf den Weg gemacht. Santiago ist, wenn man den Namen mal versucht zu übersetzen, ist eigentlich ins Deutsche übersetzt Heiliger Jakob. Das würde man zunächst erst einmal gar nicht so raus entdecken, weil das so anders klingt. Aber man müsste es als eine Zwischenform vielleicht beschreiben, Santiago, wenn man das mal so spricht, dann hat man so eine abgeschliffene Form des Lateinischen, wo es dann heißen würde Sanctus Jacobus. Und Compostela, der zweite Namensteil, da sind sich die Gelehrten nicht so ganz einig. Das wird so umschrieben als wie, wenn es über dem Grab des heiligen Jakobus eine Lichterscheinung gab und dass man dann dieses Sternenfeld bezeichnet, diesen Namen als Sternenfeld bezeichnet hat. Aber das sind eher so allgemeine, also Campus Stelle würde das lateinisch heißen und Sternenfeld vielleicht übersetzt. Und so setzt sich der Name Santiago de Compostela zusammen.
Herr Pfarrer Bierschenk, Santiago de Compostela ist ein ganz besonderer Wallfahrtsort, haben Sie gesagt. Er liegt in Galizien, das heißt, viele Menschen begeben sich, jetzt von Deutschland aus gesehen, auf eine weite Reise dorthin. Und wir wissen, im Vorhinein ist es nämlich so, dass dieser Weg dorthin ein ganz besonderer Weg ist. Also man fährt da nicht mit dem Auto hin oder mit dem Flugzeug und ist einfach da innerhalb weniger Stunden, sondern man nimmt wirklich eine Strapaze auf sich.
Genau. Und dieser Jakobusweg, der ist ja in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnt oder vielleicht auch in den letzten 2-3 Jahrzehnten wieder neu entdeckt worden, obwohl er ja schon immer da war und auch schon immer auch von Menschen gelaufen wurde, im Mittelalter natürlich sehr stark. Aber in unserer Zeit wird dieser sogenannte Jakobusweg wieder neu entdeckt. Und da könnte man auch sagen, das sind sicherlich nicht unbedingt Pilgerwege von Anfang an gewesen, sondern vielleicht auch Handelswege. Aber im Laufe der Geschichte gab es ein großes Interesse, zum Grab des heiligen Jakobus zu pilgern. Und Santiago wurde zu dem zweitgrößten Wallfahrtsort, zu den zweitmeistbesuchten Wallfahrtsort neben dem heiligen Grab in Jerusalem. Und von überall her gibt es diese Wege, die sich über ganz Europa ziehen und die auch dann nach Santiago führen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es auch hier bei uns in Deutschland sogenannte Jakobuswege gibt. Und an diesen Wegen, und das ist vielleicht dann auch ein Erkennungszeichen, gibt es dann auch mitunter Jakobuskirchen oder Kapellen oder besondere Kirchen, die dem heiligen Jakobus geweiht sind. Und das waren dann gleichsam auch Kirchen, die an diesem Weg, der bis nach Santiago de Compostela reicht, gelegen haben. In unserer Zeit werden auch immer wieder neue Wege erschlossen, die auch zum Pilgern einladen. Das heißt, es laufen viele auf dem Jakobusweg, Aber nicht alle Jakobuswege haben bei den Pilgern dann auch Santiago de Compostela zum Ziel, sondern manche laufen halt nur eine Etappe, eine Wegstrecke oder nehmen sich jedes Jahr eine andere Wegstrecke vor, bis sie den gesamten Weg, das sind ja dann einige hundert Kilometer, bis nach Santiago, weit über 2000, die dann bis Santiago gelaufen werden. Aber ich habe auch schon Leute kennengelernt, die über mehrere Monate hinweg von hier aus Deutschland oder auch aus Österreich sich auf den Weg gemacht haben, um dann zu Fuß vielleicht ein halbes Jahr lang nach Santiago zu pilgern. Das ist aber dann schon eine ganz besondere Sache, die man im normalen Leben, wenn man Beruf und alles so hat, nicht verwirklichen kann. Aber viele laufen schon auch vielleicht einen Monat oder 5-6 Wochen, um das letzte Stück, die 800 Kilometer von den Pyrenäen her nach Santiago zu laufen. Das machen schon sehr viele. Und deswegen hat dieser Weg auch etwas ganz Besonderes. Und viele, die sich auf diesen Weg machen, haben auch so eine innere Erwartung oder haben ein inneres Anliegen, warum sie sich auf diesen Weg nach Santiago de Compostela begeben.
Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema, an welchen Orten kann ich Gott begegnen? Ganz konkret nehmen wir heute den Wallfahrtsort Santiago de Compostela unter die Lupe. Und gleich überlegen wir uns, was ist überhaupt der Anreiz, mich auf so einen weiten Weg zu begeben? Bleiben Sie dran. Kurs Null hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Wo begegnet uns Gott? Das ist heute die Frage, der wir nachgehen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Herr Pfarrer Bierschenk, heute reden wir ja ganz konkret über einen Wallfahrtsort, Santiago de Compostela, ein Ort, an dem ich Gott ganz nahe sein kann. Ein Ort, der weit weg liegt, haben wir gehört, und wir reisen dorthin, wir begeben uns dorthin, meistens zu Fuß. Was ist überhaupt der Anreiz? Warum soll ich das überhaupt machen, mich zu Fuß auf so eine weite Reise zu begeben und dort Gott ganz nahe zu sein?
Ich denke, schon zu allen Zeiten haben Menschen besondere Orte aufgesucht und sich zu diesen auf den Weg gemacht. Wir bräuchten ja auch gar nicht so weit zu gehen, sondern wir haben ja auch hier in unserem näheren Umfeld Wallfahrtsorte, wo auch Menschen zu Fuß hinlaufen. Und die sind vielleicht dann manchmal nur 10 oder 20 Kilometer entfernt. Oder manche machen sich auch tageweise zu besonderen Orten auf. Und wenn man auf einen solchen Weg sich begibt, dann hat man oft ein konkretes Anliegen. In früheren Zeiten hatte man vielleicht ein besonderes inneres Anliegen, dass man vielleicht sich ein Kind erwartete oder dass man für jemanden diesen Weg geht, der unter einer besonderen Krankheit litt, wo man dann einfach Linderung für einen nahen Verwandten erbeten hat. Oder man hat seelische Dinge auf dem Herzen, wo man einfach einen solchen Weg geht und man erhofft sich auf diesem Weg dann gleichsam, man nimmt das auf sich als Opfer, was man Gott darbringt und dass man dann von ihm her Linderung oder Heilung oder eine Verbesserung, Veränderung seiner Situation geschenkt bekommt. Und ich glaube, das ist so ein Motiv, warum man sich auf einen solchen Weg macht. Ein anderes Motiv könnte sein, dass man auch so im eigenen Leben einen Weg sucht. Manchmal, dieser Spruch ist zwar ein bisschen komisch, der Weg ist das Ziel, der klingt etwas komisch, aber wenn man sich auf einen solchen Weg macht, dann hat man Zeit, über das eigene Leben nachzudenken. Man hat Zeit zum Beten. Man begegnet anderen Menschen, deren Lebenszeugnis, deren Glaubensbeispiel man miteinander teilen kann. Und auf eine solche Weise kann mir selber ein neuer Weg, eine neue Perspektive, ja, mein eigener Glaube neu in mir gestärkt, lebendig werden oder auch eine neue innere Antriebskraft bekommen. Und so macht man sich auf den Jakobusweg und durch die körperliche Anstrengung, aber auch durch die innere Ruhe, die man hat, glaube ich, hat man viel Zeit auch zum Beten, zum Nachdenken. Und das kann einen dann schon auch ganz tief in eine neue Christusverbindung führen, wenn man sich mit einer solchen Intention auf den Weg macht. Es gibt vielleicht in unserer heutigen modernen Zeit auch andere, die einen solchen Weg vielleicht nicht aus einer solch spezifisch christlichen Motivation heraus gehen, sondern die vielleicht das auch tun, um für die Gesundheit oder für ein Naturerlebnis oder, wenn man das so ganz allgemein sagt, um die eigene Spiritualität irgendwie zu erspüren oder irgendwo zu ertasten oder erfahren oder einfach so eine Selbsterfahrung. Aber ursprünglich und Gott sei Dank auch im Großen und Ganzen heute ist Wallfahrt oder sich auf einen Weg zu machen eine besondere Begegnung mit Gott, mit Jesus, dem Herrn, der gleichsam wie die Emmausjünger mit uns auch ein Weggefährte ist und auch dann mit dem eigenen Leben. Und das zusammengenommen gibt dem Ganzen eine besondere Prägekraft und viele, die auf diesem Weg gewesen sind, zehren davon oder leben davon auch noch Monate und Jahre nach einem solchen Erlebnis.
Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich möchte ganz gerne Gott ganz nahe kommen und liebäugle damit, nach Santiago zu gehen. Santiago de Compostela, was war da eigentlich ganz genau an dem Ort? Was inspiriert mich genau, zu diesem Ort zu gehen? Es gibt ja so viele Wallfahrtswege, Herr Pfarrer Bierschenk.
Ja, bei diesem Wallfahrtsweg würde dann sicherlich eine lange Geschichte mitschwingen und die Erfahrung, dass diesen Weg schon viele gegangen sind vor unserer Zeit. Und dann möchte man einfach sich in diese große Pilgerschar einreihen. Aber wenn wir mal fragen, wieso ist dieser Ort jetzt so besonders oder warum gerade nach Santiago de Compostela, dann wäre sicherlich eine Erklärung, dass man den 12 Aposteln Jesu vielleicht besonders nahe sein könnte, weil sie ja auch in besonderer Weise mit Jesus verbunden sind. Und weil dieser Ort Santiago de Compostela auf den Apostel, den Jakobus, den Älteren zurückgeht. Er war auch einer der 12 Jünger Jesu. Sein Bruder war Johannes und der Vater war der Zebedäus. Und die Legende geht davon aus, dass gleich nach der Himmelfahrt Jesu die Jünger halt ausgezogen sind, um zu missionieren. Und dass dann Jakobus in die römische Provinz, damals noch Hispania, gekommen ist. Und um dort zu missionieren, was ja das heutige Spanien ist. Aber er hatte dort wenig Erfolg. Und so sagt es dann die Legende, kehrte er nach Palästina zurück und wurde dort schließlich auf den Befehl des Königs Herodes Agrippa von Judäa im Jahr 43 geköpft. Nach einer in Spanien seit dem Mittelalter verbreiteten Legende wurde sein Leichnam in ein Boot gelegt, das dann an die Küste Spaniens getrieben wurde. Das wäre eine Version, wie der Leichnam nach Spanien gekommen ist. Andere sagen, dass seine Jünger, also die Jünger des Jakobus, Athanasius und Theodorus, den Leichnam auf dem Seeweg in das Missionsgebiet nach Spanien gebracht haben und ihm dort ein Steingrab bereitet haben auf dem Gebiet des heutigen Santiago de Compostela. Oder andere gehen davon aus, dass Kaiser Justinian die Gebeine dem Sinai-Kloster überlassen hatte und dann in den Stürmen, in den Kämpfen mit dem Islam brachten dann Mönche die Reliquien nach Spanien, um sie dort vor Plünderungen und Sonstigem in Sicherheit zu bringen. Und als dann auch die Muslime Spanien eroberten, vergrub man die Reliquien an der Stelle, wo sich heute Santiago de Compostela befindet. Es gibt Ausgrabungen und Untersuchungen, dass es auch schon wirklich in den ersten Jahrhunderten schon dort Anklänge an Siedlungen und ein römisches Militärlager gibt. Also das heißt, die Geschichte Santiago de Compostelas ist schon sehr alt. Und im Jahr 818 bis 834, in diesem Zeitraum, wurde das Grab entdeckt. Der Legende zufolge sah der Eremit Pelayo eine Lichterscheinung, die auf ein Apostelgrab hinwies. Man meldete das dem Bischof und als man dann das genauer untersuchte, fand man dann ein Grab und da schloss man dann daraus, dass es das Grab des heiligen Jakobus ist. Und darauf, wie das dann immer so ist, wenn man ein besonderes Grab gefunden hat, wird dann erstmal eine Kirche darüber errichtet. Und so hat sich dann schon im 9. Jahrhundert ein großes Wallfahrtszentrum dort entwickelt. Und wenn dann viele Pilger kommen, entstand erstmal ein Dorf und das dann im 10. Jahrhundert zur Stadt Santiago wurde. Und wenn dann viele Pilger sich auf den Weg machen um das Apostelgrab, was ja dann auch nicht so weit weg war, als wenn man nach Jerusalem pilgern musste, dass es dann näher war und man konnte so am Besuch des Apostelgrabes auch gleichsam dem Herrn nahe sein, weil durch den Apostel, der mit Jesus seinen Weg gegangen ist, man ja auch dem Herrn in Spanien nahe sein konnte und nicht jeder konnte dann nach Jerusalem. Dann wurde eine einschiffige Kirche gebaut. Natürlich, wenn viele Pilger aus ganz Europa kamen, war die Kirche zu klein. So wurde 872 unter König Alfons III. Mit einer größeren dreischiffigen Kirche begonnen. Am 10. August 997 wurde diese wieder zerstört und das Grab des heiligen Jakobus blieb allerdings unbeschädigt. Die Glocken wurden ausgelagert und später kamen sie aber dann wieder nach Santiago de Compostela zurück. Und dann wurde auch eine neue Kirche gebaut, eine prächtige Kathedrale, die war dann ungefähr Ende des 11. Jahrhunderts fertig und Santiago de Compostela wurde neben Rom und Jerusalem zum bedeutendsten Wallfahrtsort der Christenheit. Schon damals und es hat sich bis heute erhalten. Bis heute kommen viele, viele Wallfahrer nach Santiago und pilgern auf den sogenannten Jakobusweg.
Herr Pfarrer Bierschenk, waren Sie auch schon mal auf diesem Weg?
Nein. Also, wenn ich so direkt sage nein, dann meine ich natürlich den näheren Weg in Spanien. Da bin ich noch nicht gewesen, aber auch hier in unseren Breiten gibt es Jakobuswege und da habe ich auch schon einige Wegstrecken, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, schon absolviert. Zum Beispiel gibt es hier einen Weg von Görlitz nach Facha. Der wurde erst vor einigen Jahren neu angelegt. Und wenn man zum Beispiel auf dem Rennsteig läuft und man findet dort die Muschel an den Wegweisern, dann ist man auch auf dem Jakobusweg, aber natürlich nicht auf dem, der dann uns direkt zur Kathedrale von Santiago de Compostela führt, sondern noch weit, weit vorher.
Liebäugeln Sie damit mal, sich auf diesen Weg zu begeben, komplett bis nach Santiago und dort auch diese berühmte Kirche zu sehen?
Ich habe schon immer die letzten Jahre versucht, mich zu informieren und habe auch begeisterte Pilger gehört, die zum Beispiel die 800 Kilometer gelaufen sind, das letzte Stück, oder auch nur eine Woche, dann vielleicht 150 bis 200. Und sie sind immer wieder angetan, berührt, begeistert, weil sie auf diesem Weg auch andere Pilger treffen aus der ganzen Welt. Wenn man mit ihnen in Austausch kommt und mit ihnen ins Gespräch kommt, das sind dann mitunter auch wertvolle Impulse für den eigenen Glauben. Und dann das überwältigende Gefühl, wenn man als Pilger dann nach Wochen des Unterwegsseins, des einfachen Lebens, dann vor der großen Kathedrale steht und dann in feierlicher Form in die Kathedrale einzieht, dann dort das erlebt und das große Weihrauchfass schwingt, dann glaube ich, ist das schon eine ganz besondere Atmosphäre, die einen auch selber ja ein großes Gefühl schenkt oder natürlich auch so die Erfahrung, dass man auf einem solchen Weg dem Herrn ganz nahe ist. Von dem her bin ich auch selber schon immer interessiert gewesen, einmal dieses letzte Stück des Jakobusweges zu laufen. Aber jeder sagt, man müsste 3 Wochen am Stück laufen, um auch so ein Stück Wegerfahrung zu haben. 3 Tage oder 1 Woche ist zu wenig. Und aus zeitlichen Gründen musste ich dann bisher dieses Projekt erstmal zurückstellen.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, was inspiriert mich, diesen Weg zu gehen? Es gibt ja so viele Wallfahrtsorte. Wir haben ja hier in unserer Sendung Kurs Null auch schon über einige Wallfahrtsorte berichtet. Was inspiriert mich ganz besonders, nach Santiago zu gehen?
Ich glaube, zum einen ist es ein Weg, den vor uns über viele Generationen hinweg, über 1000 Jahre hinweg, schon viele Menschen gegangen sind. Und dass man sich selber dann einreiht in eine große Wallfahrtsbewegung und dass man dann erstmal so sagt, ja, ich gehe diesen Weg in einer großen Tradition. Viele, die mir vorher Gottsucher gewesen sind und nach Jesus gesucht haben, sie sind auf diesen Weg gegangen und ich reihe mich gleichsam ein. Zum anderen glaube ich, der Reiz dieses Weges ist auch, dass man auf einem solchen Weg viele andere Pilger trifft aus der ganzen Welt und dass man dann auch merkt, man ist nicht allein oder man ist nicht nur in seinem Gebiet auf der Suche nach Gott, sondern es sind viele Menschen aus der ganzen Welt, die sich auf einen solchen Weg machen. Und wenn man die einfachen Pilgerunterkünfte nimmt oder auch das Unterwegssein mit der eigenen Weggeschwindigkeit und dass man dann auf diesem Weg Menschen trifft, die auch dasselbe Ziel haben. Und wenn man sich dann austauscht über seinen Glauben, über seine Motivation, warum man auf diesem Weg ist, wenn man miteinander betet, vielleicht miteinander schweigt und vielleicht nur einen Tag oder einen halben Tag miteinander läuft, dann wächst dort eine Gemeinschaft, die so ganz eigen ist und die prägend ist und die man auch im Nachgang sicherlich mit als ein besonderes Erlebnis mit nach Hause nimmt. Und auch der Austausch mit vielen, die auf diesem Weg sind, auch das Zeugnis der anderen, ich glaube, das ist schon ein besonderes Geschenk, sich auf diesen Weg zu machen. Und das lohnt dann auch die Strapazen und die Mühen und auch mitunter die Blasen an den Füßen, wenn man sowas erleben darf. Und natürlich, jeder hat auch so seinen persönlichen Grund. Und ich glaube, der ist bei jedem unterschiedlich, warum man sich auf diesen Weg macht. Viele auch aus Dankbarkeit, dass sie wieder gesund geworden sind oder dass sie etwas geschenkt bekommen haben, wofür sie einfach Gott danken wollen. Oder sie machen sich mit ganz konkreten Bitten, mit Sorgen, mit Nöten auf den Weg und haben so das Gefühl, in einer großen Gemeinschaft desselben Weges, vielleicht wie auch eine Gemeinschaft, die gemeinschaftlich auch die Anliegen vor Gott hinträgt und dass man dann einfach diesen Weg tut, in der Hoffnung, dass man auf die Fürsprache des heiligen Jakobus Erhörung findet, aber auch im intensiven Gebet, dass Jesus gleichsam ein offenes Ohr hat und dass man selber innerlich geöffneter ist für seine Gegenwart, als man das vielleicht im normalen Alltag ist, wenn man so im Trott einfach so zwischendurch mal ein Stoßgebet zum Himmel richtet.
Wo begegnet uns Gott? Das ist heute unser Thema unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Wo begegnet uns Gott? Das ist heute unser Thema unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute sprechen wir darüber mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Wir sprechen über Santiago de Compostela, ein besonderer Wallfahrtsort. Der Weg dorthin ist ganz interessant. Viele Menschen gehen zu Fuß, nehmen große Strapazen auf sich, um dann dort anzukommen und nicht nur dort, sondern auch schon auf dem ganzen Weg Gott ganz nahe zu sein, Herr Pfarrer Bierschenk.
Ja, es ist ja ein langer Weg und wenn man nach Santiago läuft, dann kann man das natürlich nicht in einem Tag tun oder in einer Woche, sondern man braucht einen langen Weg. Und wenn man zum Beispiel dann eine Übernachtung sucht, dann klingelt man oft in Pfarrhäusern oder dann gibt es Pilgerherbergen. Und ich glaube, auch der Besuch in diesen Pilgerherbergen bietet eine besondere Chance, Glaubenserfahrungen zu machen. Wenn man zum Beispiel in den Pfarrhäusern unterwegs ist, ganz verschiedene Priester oder andere Klöster erlebt, mit ihnen dann auch betet, mit ihnen Gemeinschaft hat, dann glaube ich, sind das auch wichtige Punkte, wo man einfach ganz unterschiedlich erlebt, wie gehen Menschen an diesem Weg oder leben Menschen an diesem Weg in der Nachfolge Jesu. Und man braucht für einen solchen Jakobusweg auch einen Pilgerpass, den man sich vorher bestellen muss. Und dieser Pilgerpass ist gleichsam wie ein Schlüssel, dass man dann an den verschiedenen Orten auch eine offene Tür hat und auch ein Quartier bekommt. Das ist nämlich dann auch so, wenn man an einem Quartier ankommt, lässt man sich sein Anwesenheit mit einem Stempel und mit einer Unterschrift quittieren. Und so kann man dann auf dem Weg immer wieder sehen, wo hat man übernachtet. Aber auch für die kommenden Quartiere ist ein solcher Pilgerausweis günstig, weil Sie können sehen, das ist jetzt ein echter Pilger, der auch unterwegs ist zum Pilgern und nicht irgendjemand. Und dann öffnen sich eigentlich auch die Türen für Unterkünfte relativ einfach. Und wenn man dann in den Pfarreien oder Klöstern oder Unterkünften dann auf andere Pilger trifft, glaube ich, ist das auch schon ein Geschenk, wenn man mit den Ordensgemeinschaften zusammen das Stundengebet pflegt oder mit den Pfarrhausinsassen Gemeinschaft erlebt. Ich glaube, das sind auch Punkte, wo man einfach auch seinen eigenen Glauben mit anderen ins Gespräch bringt, wo man gemeinsam betet, was auch zu einer Gotteserfahrung oder Nähe Gottes beitragen kann. Ich habe mal vor einiger Zeit einen Bericht von einem jungen Mann erlebt, der überlegt hat, Priester zu werden, der auch nach Santiago de Compostela gelaufen ist. Und ihn hat auf diesem Weg, der ist also auch über mehrere tausend Kilometer gelaufen, auf diesem Weg hat ihn besonders ein alter Priester beeindruckt, der in seiner Schlichtheit und Einfachheit in den ganz einfachen Verhältnissen in Frankreich seinen priesterlichen Dienst ausgeübt hat. Das hat ihn so fasziniert und so bewegt, dass ihm das für seinen eigenen Weg, für die eigene Suche, ob er vielleicht selbst auch diesen Weg ergreifen soll, einen starken Impuls gegeben. Und das sind einfach auch Zeichen, Situationen, Momente auf diesem Weg, wo wir Gottes Nähe, Gottes Gegenwart spüren können. Weil man auf Menschen trifft, Quartiere bekommt, die man vorher nicht plant oder vorher nicht schon bucht, sondern sich einfach da auch ein Stück führen lässt. Und das ist sicherlich auch nochmal ein wesentlicher Punkt, dass man dann auch merkt, wir sind wie die Jünger damals unterwegs. Wir haben keine großen Vorräte bei uns, kleinen Rucksack, man kann nicht viel Gepäck mitnehmen, weil man das auch in der großen Hitze tragen muss. Wir machen uns auf den Weg mit der inneren Frage, wo werde ich heute Abend sein, wo werde ich unterkommen, werde ich genügend haben zu trinken und zu essen, dass ich gut über den Tag komme. Und das auch alles so im Vertrauen auf die Führung Gottes, auf die Begegnung mit den anderen so in Gottes Hände zu legen, glaube ich, das sind auch ganz wesentliche Erfahrungen. Und dann so die Frage, wer wird mir heute Abend die Tür öffnen? wem werde ich begegnen, in welcher Unterkunft werde ich sein und welche Erfahrungen werde ich dort machen. Ich glaube, das ist schon auch eine spannende Situation. Und das hilft uns vielleicht auch, das Vertrauen auf die Vorsehung Gottes im ganz konkreten Sinn neu einzuüben. Dazu kann ein solcher Weg, wenn wir ihn wirklich auch als Weg gehen, in aller Schlichtheit und Einfachheit helfen, dass wir auch wieder stärker mit der Vorsehung oder, wenn man es anders sagen will, mit den Geschenken des Himmels rechnen und umgehen können.
Herr Pfarrer Bierschenk, was muss ich denn mitnehmen, wenn ich jetzt auf so eine Wallfahrt gehe? Jetzt was ganz Praktisches, was ist mir nützlich? Wenn wir so zu Fuß gehen wollen, brauchen wir sicherlich ein gutes Schuhwerk, das ist auch klar. Aber was ist denn ganz wichtig und nützlich für unsere geistliche Begleitung?
Ich denke, neben dem Ganzen, was man so braucht, um dem Wetter und der Hitze und der Kälte, je nachdem, zu trotzen und gut ausgerüstet zu sein, glaube ich, ist es sicherlich gut, wenn man eine Heilige Schrift dabei hat, weil auf diesem Weg hat man Zeit und deshalb kann man immer auch wieder in der Heiligen Schrift lesen. Und wenn man einfach ein Bibelwort nimmt, was man über den Tag stellt und dann im Gehen des Weges, im Meditieren einfach auch über Jesu Worte nachdenkt, ich glaube, dann gehen sie einen viel tiefer auf, als man das vielleicht in gewohnter Weise, wenn man sie hört und dann wieder in den Alltag geht, betrachtet. Auf einem solchen Weg hat man viel Zeit und wenn ein solches Wort mit einem geht, kann es sich in einem viel tiefer entfalten. Der Rosenkranz ist sicherlich auch eine gute Ausrüstung, wenn man unterwegs ist, wenn man läuft, wenn man einfach den Rosenkranz betet, auch eine Form der Betrachtung des Lebens Jesu, der uns helfen kann, tiefer in die Verbindung mit dem Herrn zu kommen oder der uns auch hilft, die Gottesmutter gleichsam als Wegbegleiterin mit auf den Weg zu nehmen. Es ist sicherlich auch gut, wenn man das kann und wenn man das auch vielleicht gewohnt ist, dass man sich ein Tagebuch mitnimmt, wo man seine eigenen Erfahrungen des Tages aufschreibt, besondere Erlebnisse, besondere Eindrücke, innere Gedanken, dass man dann auch im Nachgang auch einen inneren Weg erkennt, dass man sagt, so ging es mir am Anfang des Weges, das war für mich so am Anfang des Weges eine Frage oder meine Situation. Und wenn ich das jetzt so schaue, was ich jetzt am Ende des Weges aufschreibe, dann merkt man, dass man auf dem Weg geistliche Erfahrungen gemacht hat, die man dann auch nochmal gut reflektieren und einordnen kann. Und ich glaube, mehr braucht man vielleicht gar nicht mitzunehmen, weil man muss alles tragen und schleppen. Deshalb muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Ist es denn sinnvoll, diesen Weg alleine zu gehen, mit sich ganz alleine, allein auch für Gott da zu sein? Oder ist es sinnvoll, diesen Weg in einer Gemeinschaft zu gehen? Was würden Sie uns empfehlen?
Das hängt sicherlich ganz davon ab, in welcher Intention man unterwegs ist. Ich glaube, wenn man den Weg allein geht, hat man viele Chancen. Man kann seine eigene Schrittgeschwindigkeit bestimmen. Man kann so laufen, wie man selber läuft. Man muss nicht so sehr Rücksicht nehmen auf andere. Man ist vielleicht auch stärker bedacht, darauf, anderen zu begegnen, andere zu treffen, mit anderen in Kontakt zu kommen. Das ist sicherlich auch nochmal eine Möglichkeit. Und man kann einfach sich den Tag so einteilen, wie man es für einen selber gut findet. Auf der anderen Seite, wenn man in einer kleinen Gruppe, in einer Gemeinschaft geht, muss man natürlich mehr Rücksicht nehmen. Der eine läuft schneller, der andere ist langsamer. Aber es ist sicherlich auch ein geistlicher Gewinn, wenn man mit Freunden oder vielleicht sogar als Ehepaar oder als eine guten Freunde sich auf den Weg begibt, weil das dann auch gemeinschaftlich eine besondere Erfahrung ist. Und ich denke, wenn Ehepaare einen solchen Weg gehen, kann das, glaube ich, auch ihr geistliches Leben vertiefen. Und ich denke, für Ehepaare könnte das auch eine sehr inspirierende Wallfahrt sein. Aber auch alleine, glaube ich, ist es auch, jeder ist da verschieden, aber ich glaube, wenn man den Weg alleine geht, kann es auch sehr bereichernd sein.
Wo begegnet uns Gott? Darum geht es heute in unserer Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Kurs Null hier bei Radio Horeb. Wo begegnet uns Gott? Heute sprechen wir über Santiago de Compostela. Auf einer Pilgerreise haben wir uns sozusagen geistig begeben mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk, sind ein Stück des Weges entlang gegangen. Pfarrer Bierschenk, Sie haben uns gesagt, was wir alles mitnehmen sollen und so weiter, auch an geistlicher Nahrung. Jetzt überlegen wir uns, woher wissen wir denn, dass wir noch auf dem richtigen Weg sind?
Ja, die Pilgerwege, die Jakobuswege, haben ein Zeichen und diese Zeichen begleiten die Wege. Sie sind an Häusern, an Bäumen, an Wegweisern angebracht und sie begleiten die Pilger, dass sie wissen, wir sind auf den richtigen Weg. Und das Pilgerzeichen, was auf den Wegen und Straßen und Bäumen und Plätzen angebracht ist, ist eine große Pilgermuschel. Wir wissen ja, dass auch der heilige Jakobus immer auch, wenn er dargestellt wird, mit einer Muschel dargestellt wird. Und das hat schon eine lange Tradition. Und die Muschel war auch in der frühen Form das Erkennungszeichen der Jakobuspilger. Und sie hatten sie am Rucksack oder irgendwo befestigt und waren dann auch als solche erkenntlich. Die Tradition der Pilgermuschel ist schon eine sehr lange und sie soll auf eine Legende zurückgehen und das, die besagt, ein junger Adliger ritt einst dem Schiff entgegen, mit dem der Leichnam des Apostels Jakobus nach Spanien gebracht wurde. Unglücklicherweise versank er dabei im Meer. Jedoch rettete Jakobus auf wundersame Weise sein Leben und half dem Ritter, das Ufer zu erreichen. Dadurch wurde sein Körper über und über von Muscheln bedeckt. Und aus diesem Grund wird die Muschel seitdem als ein Schutzzeichen getragen. Schon im frühen Mittelalter war dann die Muschel auch ein besonderes Zeichen der Jakobspilger. Und das war auch ein Erkennungszeichen für all die, die nach Santiago de Compostela gekommen sind. Was später dieser Pilgerausweis übernommen hat, dass man einen Stempel in den Ausweis bekam und so seinen Weg beglaubigt hat, wurde das im Mittelalter durch den Kauf einer kleinen Muschel getan, die man sich eventuell an einen Pilgerstock geklebt hat oder am Hut befestigt hat. Und das war zum einen für die Orte, wo die Pilger unterwegs waren, eine Einnahmequelle. Zum anderen hat es aber auch dann in Santiago de Compostela gezeigt, wie lange der eine oder andere Pilger unterwegs war, welche Route er genommen hat. Das konnte man alles an den Muscheln erkennen. Oder man hatte diese Muscheln auch am Rucksack getragen, je nachdem. Und somit ist die große Pilgermuschel gleichsam auch ein Erkennungszeichen der Wallfahrer auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Und wir kennen diese Schilder auch in unseren Breiten. Sie bilden eine gelbe Muschel. Manchmal ist sie ein bisschen kunstvoll, manchmal eher traditionell auf einem blauen Hintergrund. Und das ist dann auch europaweit das Zeichen, dass man auf dem Pilgerweg unterwegs ist.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Bierschenk. Sie haben uns viele Informationen gegeben über Santiago de Compostela, vor allen Dingen auch über den Weg dorthin. Vielleicht ist es ja wirklich mal ein Anreiz für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mal auf diesen Pilgerweg zu begeben, mal zumindest mal ein Stückchen weit dorthin zu gehen. Eine letzte Frage, Herr Pfarrer Bierschenk. An wen muss ich mich wenden, wenn ich dahin möchte?
Es gibt überall solche Pilgerbüros oder auch solche Gesellschaften für Santiago de Compostela Pilger. Und da braucht man einfach nur im Internet das einzugeben, Wallfahrt nach Santiago de Compostela, und dann bekommt man da E-Mail-Adressen oder auch Telefonnummern, und da bekommt man dann auch den Pass, wo man sich dann anmelden kann und wo man dann einen Pilgerpass bekommt, mit dem man sich dann auf den Weg macht und wo man sich dann auch die Stempel besorgen kann, die einem dann auch auf dem Weg die Türen öffnen. Es gibt dann auch Bücher zu kaufen, oder kleine Pilgerhefte, wo jeder einzelne Pilgerweg schön beschrieben ist, die Quartiere mit Adressen angegeben sind, mit denen man sich dann auch gut auf einem solchen Pilgerweg orientieren kann.
Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Pfarrer Bierschenk. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Gerne dürfen Sie sich einen CD-Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Sie wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht's mit 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. www.horeb.org. Dort können Sie die Sendung herunterladen. Herr Pfarrer Bierschenk, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte Sie und all Ihre Lieben, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.